Das Thema der Bibelarbeit vom Pfarrer Winrich Schichtbuch steht in Philipper 1, der Vers 6. Das gute Werk, das Gott in euch angefangen hat, wird er auch vollenden. Ich möchte mit uns beten. Und danke, lieber Vater, dass das stimmt. Du wirst dieses gute Werk vollenden. Du hast es begonnen. Du lässt es nicht halb liegen. Danke, dass du es wunderbar machen wirst, auch in unserem Leben. Alle Unvollkommenheit, alle Sünde, mit allem dürfen wir zu dir kommen. Danke jetzt für diesen Abend und segne du deinen Boden, unseren Bruder, und gebrauche du ihn. Und rede durch dein Wort mit uns. Gestalte du unser Leben um. Schenk neuen Mut und neue Hoffnung durch dein Wort. Hab du Dank dafür. Amen.
Ich muss zuerst einmal einen großen Dank sagen an die Arbeit hier auf der Langensteinbacher Höhe. So unglaublich die Atmosphäre, die Liebe, die äußere Versorgung. Und das ist so herrlich, dass wir vom Wort Gottes gestärkt werden. Ich höre das auch immer wieder im Gespräch mit Ihnen, was es für Sie bedeutet, wenn Sie aus Ihren Gemeinden kommen. Das ist eine ganz freie und herrliche, mutmachende Atmosphäre. Und ich wünsche auch so, dass Sie gestärkt und fröhlich nach Hause fahren. Wie sieht's denn in unseren Gemeinden normal aus? Ich habe meine Frau als Chauffeur begleitet, wenn sie zu Frauenfrühstückstreffen gefahren ist. Und dann gehe ich immer gern in die Küche. Das sind die besten Frauen, die unten schaffen und die das machen. Ich sage, der Herr Jesus wäre auch nicht oben am Rednerpult gestanden, sondern in der Küche unten und hätte gedient. Und da ist passiert an einem Ort, dass die Frauen sagten, wir schaffen das einfach nicht mehr. Viel, viel zu viel. Überall müssen wir helfen. Überall muss noch was gedeckt werden, gekocht werden. Und dann war noch ein christliches Freizeitheim, da müssen wir auch noch immer wieder aushelfen. Es geht einfach nicht mehr. Und das kenne ich aus ganz vielen Gemeinden, dass es ein freudloses Christentum ist, überladen mit lauter Forderungen. Und wir selbst sind ja oft gar nicht zimperlich. Wir sind auch sehr anspruchsvoll. Und sagen, ich bin auch ganz unglücklich mit meinem Christenstand. Ich wäre ja viel lieber fröhlicher Zeuge Jesu. Ich hätte auch gern mehr Feuer. Und in meinem Leben geht so qualvoll zu. Und wenn ich nach Hause komme, dann sagen die Leute, das ist Ehespannung, mit den Kindern ist Spannung, es ist alles so freudlos. Das ist eine ganz, ganz große Not mit unserem Christentum. Und da ist ganz viel gezwungen, auch bei den Forderungen des Glaubens. Das sagen schon die jungen Leute, ich möchte ein Vorbild sein in meiner Schulklasse. Ich möchte denen Christus vorleben. Aber wissen Sie, was die Kameraden sehen? Die sehen bloß einen Bengel, der rumstreitet mit seinen Kameraden. Da sieht man gar nichts von der Liebe Jesu. Oder sieht man bei ihnen was von der Liebe Jesu? Bei uns sieht man doch bloß das alte Wesen, unsere nörgelnde Art. Und erst recht, wenn wir krank sind, dann haben wir keine Geduld und schimpfen, obwohl noch die Pflegekräfte alles Liebe mit uns tun. Da ist gar nichts sichtbar von unserem Christenstand. Man redet ganz oft drüber, was wir alles mit dem Christenstand machen wollen. Und wir wollten die ganze Welt entzünden, dann kommen die großen Programme in der Gemeinde, müssen wir alle besuchen, machen wir Einladungsaktionen und dann heißt es auch noch, was wir alles sein sollten. Wir sollten Wegzeiger zu Jesus sein und wie wollen wir das machen? Wir können das alles nicht. Als zum Grafen Zinzendorf einmal junge Leute kamen und haben gesagt, Graf, was sollen wir tun? Dann hat er nicht gesagt, ihr müsst beim Abtrocknen helfen und ihr müsst da sammeln, Spenden sammeln und die Stühle stehen. Was hat er gesagt? Seid des Heilands fröhliche Leute. Punkt. Seid des Heilands fröhliche Leute. Es war so schön mit meiner Frau, wenn wir in eine neue Gemeinde kamen, in der ersten Gemeinde im Schwarzwald, wie wir bloß die Gemeinde angesehen haben und haben den Küster, den Mesner getroffen. Wie geht's auch? Wisst ihr, was er gesagt hat? Ich muss alles ganz allein tun. Keiner hilft mir. Und dann haben wir das entwickelt und haben gesagt, wo wir sind, werden wir alle Leute sagen, ihr müsst überhaupt nichts tun. Jesus verlangt von euch gar nichts. Es muss keiner im Chor mitsingen, muss keiner im Kindergottesdienst helfen. muss gar keiner den Boden putzen, lassen wir lieber noch dreckig. Aber ihr müsst das herrliche Evangelium von Jesus kennen. Und ihr müsst Jesus kennenlernen. Und ihr müsst, wenn ihr Freude habt, in der Bibelstunde dabei sein. Und wenn ihr nur was macht aus Spaß und Freude, nichts anderes, sonst hat es gar keinen Wert. Das ist interessant, dass das in unserem Leben ja so ist. Das ist für die außenstehenden Nichtchristen immer so, dass sie die Christen als sehr verzwungen wahrnehmen. Die müssen sie immer am Riemen reißen, die wollen ein Vorbild sein und anständig sein. Dabei wissen wir doch ganz ehrlich von uns selber, wie in unserem Leben auch die bösen Gedanken sind und Hass und Leidenschaft und Schmutz und Dreck und Spannungen und böse Worte und wie wir über andere reden. Und da leiden wir doch drunter. Man spricht oft nicht drüber. Aber dann will man es ein bisschen verdrücken und das gibt ein gequältes, erzwungenes Christentum. Und jetzt bin ich so froh, dass wir heute Abend dieses Wort haben. Warum denn? Der Paulus sagt den Christen in Philippi, ich bin in guter Zuversicht. Was ist denn die gute Zuversicht? Dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen. Das mit dem Weg mit Jesus hast du nicht in deinem Kopf ersonnen. Das ist auch nicht auf deiner Miste gewachsen. Das ist auch nicht aus deinem Glauben herausgewachsen, sondern Jesus hat diesen Grundstein in dir gelegt. Das war ganz merkwürdig. Jetzt ist bei uns allen das ganz verschieden. Wo hat denn Jesus das gute Werk bei dir begonnen? War das im Elternhaus, die betende Mutter und Großmutter? War das im Kindergottesdienst? Ich denke immer noch, bevor ich in die Schule ging, hat man gesagt, in der Lämmergruppe, da war eine behinderte Frau, die hat uns die ersten Geschichten von Jesus erzählt. Merkwürdig, was da begonnen hat. Das war ein Bübchen mit 4 Jahren, mitten im Krieg. Und dann, wo das weiterging, in der Jugendgruppe, war es im Konfirmandenunterricht, war später bei einer Evangelisation, war das gute Werk begonnen. Und das Wichtige ist, du kannst das gar nicht beginnen, die Sache mit Jesus. Das ist gar nicht dein Werk. Darum brauchst du gar nicht stolz sein und gar nicht denken, sondern der Herr Jesus hat das in dich hineingelegt. Das ist das größte Wunder, dass der Sohn Gottes, dass er, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, dich gesucht hat, als der gute Hirte und dir nachgegangen ist und hat das verlorene Schaf gesucht und dann hat er dein Herz aufgeschlossen und hat deine Liebe geweckt. Die Liebe kommt doch gar nicht von dir her, die hat Jesus dir erwiesen. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder sollen. Er hat dich gesucht und hat dich gesucht, weil ohne Vergebung und ohne Heiland dein Leben so schrecklich arm und leer ist. Jetzt gucken Sie mal in der Bibel, wie das immer war. Das war bei den Jüngern, wie es angefangen hat. Und ich denke, in Europa, als Paulus die erste Gemeinde dort baut, er hat ja die Gemeinde gar nicht gebaut, das hat auch Jesus gemacht, das gute Werk begonnen. Das kann man überhaupt nicht machen, das ist auch wichtig für unsere Prediger. Und wenn sie noch so viel schaffen und wüten und Bücher wälzen, sie können gar nicht predigen, dass es Frucht schafft. Das muss Jesus tun. Das ist ganz wunderbar, im Christenstand funktioniert ohne Jesus gar nichts. Da kann man sich mühen, wie man will, es hat gar keinen Wert. Und da war in der ersten Stadt in Europa in Philippi, das war eine Garnisonsstadt der römischen Armee, nach dem Philippos, dem Vater von Alexander dem Großen genannt. Und dort in Philippi, Paulus ist in den Fluss hinausgegangen, hat gesehen, wo die Juden sich treffen und hat ja immer nur ein Thema gehabt, zu erzählen, was ihm Jesus aufgeschlossen hat. Wir brauchen nicht mehr tun. Manche sagen, ich kann das nicht, ich habe das nicht studiert. Du musst anderen bloß erzählen, was dir Jesus getan hat. Und dann heißt es, da war die Frau Lydia, die hat eine Purpur-Boutique gehabt, eine Dame mit so einem schönen Lädchen, wo teure Sachen verkauft wurden. Dieser tat der Herr das Herz auf. Und wenn Sie wissen wollen, was das gute Werk ist bei dir, damit hat alles angefangen. Dass dein Herz geöffnet wurde. Das Schlimme ist, dass wir alle so verschlossen sind gegen Gott, alle Menschen. Und das in allen Völkern der Welt, auch in den Missionsgebieten. Da gibt es gar kein Mittel, dass wir auch nicht mit der Brechstange die Herzen öffnen können. Auch nicht mit Geschenken, auch nicht mit Überredungskunst. Das liegt auch nicht am Stil, den wir machen. Sondern das ist ein Wunder von Jesus, wenn er Menschen das Herz aufschließt. Und denken Sie immer dran, auch bei den jungen Leuten, auch in ihrer Gemeinde. Ach, Jesus, schließ ihnen doch das Herz auf, dass sie dich erkennen. Und das ist ganz wunderbar, wenn Leute erkennen, wer Jesus ist. Und jetzt beginnt es bei allen Leuten, die die erste Begegnung mit Jesus haben, dass sie ganz eifrig werden und sagen, ich möchte für Jesus was ganz Tolles tun. Ich möchte für Jesus große Werke vollbringen oder ich will in die Mission gehen oder ich möchte große Gemeinden bauen. Da denkt man gleich, wachsende Gemeinden mit Tausenden von Menschen. Es geht alles in die Binsen und daneben, weil wir gar nichts aus eigener Kraft machen können. Und das merken Sie schon, wenn Ihnen Kinder anvertraut sind und wenn Sie alle Bücher gelesen haben über Elternerziehung, wird es trotzdem nicht gelingen, dass Sie diese Kinder prägen können. Die werden nachher immer sagen, ja, meine Mutter und mein Vater, die sind Querköpfe und von denen will ich nichts wissen. Wenn ich der Herr Jesus das Herz aufschließe, Sie können sie auch gar nicht zum Glauben führen. Und auch bei Ihren Enkeln hat es überhaupt keinen Wert, Sie können gar nichts machen. Das gute Werk muss Jesus anfangen. Und jetzt ist ganz schlimm, dass es so viele gequälte Christen gibt. In den Gemeinden gibt es Riesenprogramm. Mit jedem neuen Pastor kommt ein neues Programm. Wird alles umgedreht. Wir müssen nochmal was beginnen. Mit irrsinnigen Aktionen und neuen Flyern und Programmen, was wir alles machen müssen. Aber die Leute kommen nicht, weil der Herr Jesus nichts wirken kann. Denn ohne Jesus kann man nichts tun. Das hat der Herr Jesus mal seinen Jüngern gesagt. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, bestand denn die Gefahr, dass Petrus und Jakobus und Johannes und der Simon ohne Jesus was machen? Ja, das ist bis heute die Not eines jeden Christen, dass er meint, jetzt komme ich, hoppla, jetzt komme ich und jetzt mache ich was. Und wenn ich mitarbeite, was habe ich da in meinem Leben schon erlebt? Einbrüche, Pleiten, Niederlagen. Und das ist ganz wunderbar, wenn man sagt, das hat der Herr Jesus mit Absicht gemacht. Ohne mich geht nichts, null und nichts. Was willst du alles? Du willst alles recht machen und du kämpfst und du mühst dich und du setzt dich ein mit großer Kraft, gequält, aber es hat doch gar keinen Wert. Was können wir schon tun? Und das ist so hilfreich, dass der Herr Jesus das sagt, ohne mich null und nichts. Weil die Gefahr bei uns ist, gucken Sie in die Gemeinden rein, da macht man große diakonische Arbeit, nichts mit Jesus. Da macht man einen Kindergarten ohne Jesus. Man guckt bloß, wie die Kindergartenarbeit läuft und wie die Elternarbeit läuft. Aber dass ohne Jesus das nichts wird, bei den Kindern, da kann man alle diakonischen Einrichtungen machen, Pflegedienste für die Alten, für die Kranken, alles, was man tun kann, Mitarbeiterkreise, Gruppen en masse. Da kann man viel über die Probleme des Glaubens reden und dann sind noch die Zweifel da. Die Leute haben alle Zweifel und erst recht die Alten und die Kranken. Das ist eine ganz große Not. Die sind erst recht traurig, dass ihr Christenleben so freudlos ist. Sie sind auch enttäuscht, dass Jesus nicht das tut, was sie gern wollten. Die wollten ja geheilt sein. Dann denken sie, müsste ich jetzt in eine Heilungsgemeinde gehen? Was soll ich denn machen? Und die wissen gar nicht, dass allein Jesus in unserem Leben etwas wirken kann. Das gute Werk, das Jesus begonnen hat, das kann man ohne ihn nicht machen. Das wird ohne ihn nichts und hat gar keinen Wert und läuft leer. Und wir können gar nichts tun. John Bunyan, das war ja ein englischer Schuhflicker, Kesselflicker. Der viel im Gefängnis saß, weil er ein freier Evangeliumsprediger war. Der hat uns ja das schöne Buch geschrieben von der Pilgerreise. Und er erzählt, wie die Pilgerreise eines Christen zum Himmel läuft. Bevor er zur schmalen, engen Pforte kommt, muss er durch den Sumpf der Verzagtheit. Er will eigentlich den Weg selber einschlagen und denkt, da mache ich den Weg ein wenig kürzer zur engen Pforte, wo ich durch muss. Ein tolles Buch. Das ein ganz weit verbreitetes Buch in vielen Sprachen der Welt. Vielleicht eines der meistgelesenen Andachtsbücher nach Thomas von Kempen von der Nachfolge Christi oder Arns wahres Christentum. Und dann auf einmal merkt er, in dem Weg, wo er geht, das ist ein Moor und ich sinke immer tiefer ein. Und dann nennt er später, das ist der Sumpf der Verzagtheit. So fängt ein Christenleben an. Ganz kurz, nachdem er sich entschieden hat. Ich weiß, wie das war, wie ich als junger Christ angefangen habe, Bibel zu lesen, der ganzen Freude. Und dann gab es Streit mit meinem Bruder und er hat gesagt, ja, jetzt willst du Bibel lesen, meinst du, sei frömmer als ich. Und ich war wie am Boden zerschlagen, hat er recht gehabt mit unseren Zänkereien im Geschwisterkreis. Der Sumpf der Verzagtheit. Und ihr merkt, je mehr ich da strample, umso tiefer sinke ich in den Sumpf der Verzagtheit ein. Ich kann's doch nicht schaffen. Bis plötzlich eine Hand kommt, die ihn rauszieht aus dem Sumpf der Verzagtheit und sagt, du musst gucken, im Sumpf der Verzagtheit, das sind Felsen. Und wenn du über die Felsen gehst, dann kannst du laufen. Das sind die Verheißungen Gottes. Und du darfst dich an die Verheißungen Gottes klammern, dann kannst du deinen Weg gehen, denn ohne den Herrn gehst du unter in deiner Verzagtheit. Und du musst immer wissen, das war bei allen Christen so, dass sie traurig waren. Sie wollten Jesus viel mehr Opfer bringen. Und wie schwer ist es oft für unsere Freunde, die in die Mission ausgesandt wurden. 30 Jahre im Dienst und keiner hat sich bekehrt. Liegt das an mir? Und sie wissen nicht, dass uns der Herr oft auf die Folter spannen kann. Uns das zeigt Selbstverleugnung. Du bist es nicht, der das Reich Gottes baut. Aber der Heiland ist es. Und er macht das gute Werk. Und da liegt es nicht an deinem Laufen und an deinem Rennen und an deinem Tun. Das ist ganz wichtig. Und das sollten wir allen Mitarbeitern sagen, die ja oft erschöpft sind. Und unsere jungen Prediger, die so große Pläne haben und sagen, ja, das muss ich im nächsten Jahr verdoppeln und dann dreimal so viel zuhören und dann müssen wir bauen. Und mit 40 müssen sie in die Psychiatrie, weil sie einen Burnout haben und zusammenklappen, weil ihr Mut schwindet. Und dann müssen sie wissen, wir können gar nichts, wir stehen in einem geistlichen Kampf. Und keiner von uns kann gegen die listigen Anläufe des Teufels überhaupt was machen. Der Teufel ist so trickreich, dass er uns lähmt. Und wenn wir meinen, wir können mit unserem Christenleben ein Vorbild sein, das ist also ein Spruch, das meint, ich möchte es den anderen vorleben, ich möchte gar nichts predigen. Sondern in der eigenen Ehe klappt das nicht. Und das klappt auch bei deinen Kindern nicht. Ich habe meinen Kindern immer gesagt, erschreckt nicht über die Sünden meines Lebens, die ihr lebt, wenn man keine Geduld hat, wenn man Böses redet, sondern ich habe ein Heiland. Das ist die Rettung meines Lebens. Und das will ich euch sagen, den braucht ihr auch. Mein Leben ist nicht vorbildlich. Das hat Herr Jesus auch nie verlangt. Aber er hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist so wichtig, in der heutigen Zeit das wieder zu wissen, dass das entscheidend ist. Darum sind wir hier auf der Lahrhöhe zusammen, dass ihr nach Hause geht und sagt, das Wichtigste ist, dass mein Leben gefüllt ist mit der Nähe von Jesus. Er muss in meinem Leben der Herr sein. Und das will er doch tun. Er will doch in meinem Leben wohnen und wirken. Das ist doch, darum klopft er doch an. Er will doch bei uns einkehren. Und das Schlimme ist, dass bei uns immer die Türen verriegelt sind. Wir machen alles selber. Wir wollen die frommen Macher sein. Und wir fragen gar nicht, Herr, was willst du eigentlich? Was ist für dich wichtig? Und was ist die Priorität? Wir sind ja oft in Israel gewesen. Es war für uns ein Höhepunkt, als wir durch den Wasserkanal an der Klagemauer dann da durchgegangen sind. Das erste Mal, das war lang umstritten. Die Palästinenser haben dagegen gekämpft. Und das ist interessant, wenn man durch diesen Wassergraben Richtung Damaskus-Tor läuft, muss man sich vorher anmelden, eine ganze Prozedur. Aber dann sieht man an den alten Mauern Salomos geht man vorbei, alte, die ganze Geschichte. Und da kommt man an einen Punkt, wo bis auf 45 Meter die Nähe zum Allerheiligsten im Tempel war. Und da sitzen Juden und die schreien vor Aufregung, dass sie so nah am Allerheiligsten des Tempels sind. Zugemauert, da kann man nicht mehr weiter, da darf man auch nicht hin, weil das ja das heute unter der Leitung des der Muslim steht und dieses Heiligtums, der Oma-Moschee und Felsendom und so weiter. Und wie die da so geschrien und gebetet haben, in Richtung nach Gott geschrien haben, ich hätte gern die getippt, ich kann ja kein Hebräisch. Ich gesagt, das ist doch noch viel toller. In Jesus kommt die ganze Fülle Gottes in dein Leben. Stellen Sie mal vor. Die ganze Fülle Gottes kommt in Jesus. Und Jesus will in deinem Herzen Wohnung machen. Das ist die Veränderung, die geschieht. Und er will dich regieren in deinen Gedanken. Du kannst auch die Heiligung deines Lebens nicht verzwingen. Reiß dich am Riemen, sagen wir, den Jungen, hilft doch nichts. Kann so lange am Riemen reißen, bis er reißt. Das hat ja keinen Wert. Du kannst doch auch gegen die Sünde deines Lebens nicht ankämpfen. Natürlich haben Christen schwer mit der Sünde zu kämpfen. Das wissen wir alle. Aber der Einzige, der die Sünde besiegen kann, ist doch Jesus. Du doch nicht. Du kannst doch die Macht der Finsternis nicht niederringen. Und wenn du dein Leben heiligen willst, dann musst du Jesus in dein Leben einlassen. Der heiligt dein Leben. Wenn er deine Gedanken bestimmt und dein Herz und deine Sinne regiert, und das ist ganz wunderbar, dass dann die ganze Fülle Gottes in dein Leben kommt, die Geduld und die Liebe Gottes und die Barmherzigkeit und die Sanftmut, die wir alle von Natur nicht haben. Ich brauche doch diese Erneuerung. Es geschieht leider nicht mit einem Rutsch. Unser Fleisch ist immer noch ein Problem. Davon spricht der Paulus sehr viel, dass unser Fleisch ein Problem ist, dass das Fleisch nicht untertan sein will, in dem Geist, denn wir wissen, wie wir auch, wie die Jünger schon in der Nacht der Passion, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, das kennen wir ja sehr. Wir würden viel mehr für Jesus tun. Und da müssen wir wissen, was das Geheimnis ist. Wie kann ich denn Jesus in mein Leben lassen? Und da musst du hören, diese herrliche Zusage, dass der Paulus sagt, du darfst das wissen, Jesus wartet jeden Augenblick. Er will in deinem Leben die Quelle sein, dass du trinken darfst. Alle meine Brunnen sind in dir, alle meine Quellen sind in dir, Herr. So heißt es im Psalm. Ich kann doch nur von dir nehmen, von deiner Liebe und von deiner Güte. Wir hatten ja so eine tolle Großmutter, die Großmutter Busch, mit ihren über 40 Enkeln. Und die hat in den schweren Kriegsjahren, Nachkriegsjahren, wo es so wenig zu essen gab, uns da oben auf der Alp versorgt mit ihrer Liebe, obwohl sie schon schwer leidend war auch. Aber das hat ihr alles möglich gemacht, dass es nichts mehr gab. Und die hat dieses schöne Wort gepredigt, ich kann ohne Jesus keinen Pfannkuchen backen. Es gelingt alles nicht, bis in die kleinsten Details meines Lebens muss Jesus mich regieren. Und das verzwungene Christentum soll man endlich aufgeben. Natürlich fehlen Mitarbeiter vorne und hinten. Aber es nützt doch nichts, wenn nicht Jesus wirkt durch uns hindurch und in unserem Leben in der Kraft wirken kann. Das ist so wichtig, dass er bei uns bleiben kann. Und das war auch so wichtig dort bei dieser Lydia in Philippi, der Herr das Herz auftut, dass wir wachsen auf Christus hin, dass Christus immer mehr Raum in unserem Leben bekommt. Und das ist interessant, wenn ein Baby geboren wird, ist das herrlich. Wir stehen da und bewundern das Kind. Ah ja, ein gesundes Kind ist geboren, aber das Kind kann noch nicht Fußball spielen als Baby. Es muss wachsen. In unserem Leben ist das auch, ich muss wachsen in meiner Nachfolge von Jesus, weil Jesus immer reifer werden will. Und da brauchen Sie gar nicht mutlos werden, dass das der Herr tun will, auch in Ihrem Leben unter allen Schwierigkeiten. Jetzt muss ich es Ihnen sagen, gerade in den schwierigen Belastungen des Leidens, das ist ganz schwer, wir haben alle die Geduld nicht. Es gibt niemanden, der Geduld hat. Herr, schick Geduld her, hoppla, aber sofort, ich brauche es jetzt. Funktioniert nicht. Wir haben alle keine Geduld. Und gerade im Leiden ist so wichtig, dass Jesus uns umwandeln will. Das sind die Leiden unseres Lebens. Was sagt, Herr, ich stehe das nicht durch. Für uns ist es auch schwer, wenn wir in der letzten Krankheitsphase sind, wenn es zum Sterben geht, die Geduld zu haben und den Frieden. Aber ich bin so froh, dass der Paulus sagt, der bei euch angefangen hat, der verspricht euch, dass er es auch weiterführen will. Der will euch auch dann die Kraft geben für die schwierigen Herausforderungen eures Lebens. Und jetzt darf ich euch noch einmal bitten, in Erinnerung auch in die Gestalten zu gehen, in Erinnerung, die schon lange gestorben sind, die in eurem Leben prägend waren. Was waren das für Vorbilder im Glauben, die uns Jesus lieb gemacht haben in schweren Krankheitszeiten und die nicht klagend waren und murrend, sondern in einer großen Geduld waren. Waren Vorbilder. Die Corrie ten Boom hat ja mal ihren Vater gefragt im Blick auf das Märtyrertum. War ja damals im Dritten Reich schwierig. Sie war ja dann auch im KZ und die hat schon vorher ihren Vater gefragt, ob ich es wohl durchstehen würde. Wenn Sie sich das prüfen, ob ich das durchstehen würde, das Leiden, kann jeder nur sagen, nein. Menschlich gesehen ist gar nicht möglich. Auch die schweren Krankheiten, Herr, bewahre mich davor. Ich habe keine Geduld, ich habe keine Kraft, mein Fleisch ist nicht willig. Aber da hat der Vater zu der Corrie gesagt, wenn du eine Eisenbahnfahrt machst, wann kaufst du die Fahrkarte? Du kaufst die Fahrkarte erst kurz bevor der Zug losfährt. Und so ist auch beim Leiden, das der Herr in dein Leben hineinlegt, wenn es dann so weit ist, gibt dir der Herr die Kraft, auch das zu ertragen. Du kannst nichts ohne Jesus. Nicht bloß die Pfannkuchen, sondern auch die schweren Erlebnisse deines Lebens. In diesen Tagen habe ich viel auch von euch gehört, was ihr getragen müsst. 33 Operationen, Mann verloren, Tochter gestorben, alles im gleichen Jahr und was für ein Elend. Aber das Wunderbare, dass der Herr stärkt, das angefangene Werk des Glaubens, kannst du nicht zu Ende führen. Du kannst auch nicht die Zweifel überwinden und die Anfechtungen, die kommen, aber sagen, Herr Jesus, ich vertraue dir, du hast Kraft. Der Paulus hat einmal gesagt, durch das Tun des Guten wird kein Mensch gerecht. Doch, wenn man das Gute tut. Nein, wir können auch das Gute gar nicht tun. Alles, was wir tun, ist sehr eigensüchtig. Das dürfen wir immer wieder sagen. Es fällt uns sehr schwer, etwas aus reiner Dienstbereitschaft zu tun. Aber um Jesu Willen gibt es das. Dass man plötzlich die Kraft bekommt, sein selbstsüchtiges Ich zu überwinden. Herr, kreuzige mein Ich, ich kann es nicht mehr haben, mein Selbstwillen, meine Lust, meine Sehnsucht, was ich alles für mich will, mach mich bereit zum Dienen. Herr, gebrauche mich, tot oder lebendig, ich will dir dienen. Aber ohne dich hat's keinen Wert. Und das ist so wichtig, dass Sie am Morgen des Tages schon Ihre stille Zeit haben. Dieses Wachsen im Glauben und dass Jesus Gestalt in uns gewinnt, und wir immer völliger werden, das geschieht nur durchs Evangelium. Weil das Evangelium uns in das Licht von Jesus stellt. Ich kann kein Christ sein, ohne meine Bibel lese. Ich bin immer wieder schockiert, wenn Leute sagen, doch, ich höre da kurz im Radio was und ich habe da ein Lied, das ich anhöre. Wir brauchen, bevor ein Tag losgeht mit all seinen Herausforderungen und erstreckten den dunklen Stunden des Lebens, dieses Zurückdenken, dass Jesus sagt, ich bin der, der in deinem Leben jetzt wirken will. Und das ist ein Philipperbrief, am Anfang steht das ja da, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen. Das waren ja auch Christen wie du und ich, aber daher hat Paulus darauf hingewiesen, wir beten für euch, dass Christus euch benützen kann. Und das tut Jesus. Und das dürfen sie wissen, dass sie in der Ewigkeit einmal staunen, was Jesus durch ihr Leben in der ganzen Stille gewirkt hat. Wo wir bei ihm bleiben, da spotten ja die anderen und sagen, die reden ja immer bloß von Jesus, Jesus, Jesus. Der ist der, der etwas vollbringt. Und der Frucht schafft, bleibende Frucht. Und der schafft Frucht in unserem Fleisch durch den Geist Gottes, der in uns wohnt. Das ist so herrlich, dass er viel Frucht bringt. Nicht Werke des Fleisches, sondern Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld. Und das erbitten wir, dass der Herr in uns wirkt, dass er uns Liebe ins Herz gibt, ganz wunderbare Liebe für die Menschen, auch die uns auf die Nerven fallen, Geduld und Liebe bis ins hohe Alter. Und dass wir diese Worte der Ermutigung sprechen können. Er hat gesagt, dass er es tun will, er will es vollenden. Im zweiten Kapitel sagt dann der Paulus noch ein Wort zu diesem. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Ja, man kann verloren gehen. Man kann auch als Christ das Evangelium wegschmeißen. Und mich beschäftigt das oft. Viele, die wir kannten aus der Jugendarbeit oder in der Gemeinde, plötzlich im Alter hängen sie ab. Dann kommen sie nicht mehr in die Versammlungen. Und sie wollen nichts mehr wissen, sie wollen vielleicht noch ein christliches Begräbnis haben, aber sie haben mit der Gliedschaft mit Jesus, also Jesus hat eine feste Verkettung mit Jesus, nichts mehr wissen. Das ist ganz furchtbar, wir haben eine hohe Gewinnrate bei Evangelisationen, aber eine ganz hohe Verschleißrate von Menschen, die ihre Kindschaft verspielen mit Gott, die müde werden im Glauben. Darum sagt der Paulus, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht, also müsst ihr doch euch zusammenreißen. Ja, es braucht ganze Konzentration, dass man immer sagt, das Erste soll nicht die Nachrichten am Morgen sein und nicht die Zeitung, sondern nämlich zuerst Zeit haben, dass Jesus, mein Herr, mit mir reden kann. Und dass er mir zeigt, was in meinem Leben schief läuft, weil ich ihn verlassen habe. Und dass ich in der Treue bei ihm bleibe. Und wenn es um Seligwerden geht, dass ich doch mein ewiges Heil nicht verlieren kann. Das ist so wichtig. Wir haben ja ein ganz arg schönes Lied von Philipp Friedrich Hiller, das wir auch in Württemberg so lieben. In vielen Liederbüchern ist es nicht mehr da, aber da ist, ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Ich will ringen, einzudringen, bis dass ich's gewinn. Hält man mich, so laufe ich fort, bin ich matt, so ruft das Wort fortgerungen, durchgedrungen, bis zum Kleinod hin. Als berufen zu den Stufen vor des Lammes Thron, will ich eilen, das Verweilen bringt oft bösen Lohn. Wer auch läuft und läuft so schlecht, der versäumt sein Kronenrecht. Was da hinten, das mag schwinden, ich will nichts davon. Das bewegt uns, dass keins unserer Enkel zurückbleibt, um irgendwelche irdischen Vorteile willen. Ihr dürft eure himmlische Berufung, die Krone des Lebens nicht verlieren. Jesus, richte mein Gesicht nur auf jenes Ziel, lenkt die Schritte, stärkt die Tritte, wenn ich Schwachheit fühle. Lock die Welt, so sprich mir zu, schmäht sie mich, so tröste du deine Gnade, führ gerade mich aus ihrem Spiel. Und dann natürlich typisch Hiller, der hat die Bibel erfasst, wo er sagt, du musst ziehen, mein Bemühen ist zu mangelhaft. Der letzte Vers. Ich will ringen, schafft, dass ihr selig werdet. Dort in dem Philipperbrief, Wort Kapitel 2 heißt es, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist der, der beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Auch das Wollen muss in uns wirken, dass wir einen Eifer haben zum Bibellesen, eine Sehnsucht nach dem Lebenswasser, das er allein geben kann, eine Leidenschaft, dass wir die schwer angeschlagenen Alten und Kranken trösten und ihnen das zurufen, Jesus ist bei dir, der lässt dich nicht los, der hat das angefangene Werk und du stehst, lässt er nicht halbfertig liegen, sondern will dich durchbringen, er ist der, der dich durchträgt bis zum Heimholen in die Herrlichkeit. Wir sind berufen, du musst ziehen, mein Bemühen ist sehr mangelhaft, wo es ihr fehle, fühlt die Seele, aber du hast Kraft, wo dein Wort ein Leben bringt und dein Geist das Herz durchdringt. Dort wird's tönen bei den Grünen. Gott ist der, es schafft. Gott macht das. Jetzt wird bei uns so oft gesagt, ja, unser Glaube ist doch der, der das wirkt. Auch dort meine ich, ist ein großes Missverständnis. Tatsächlich der Glaube allein. Aber was ist der Glaube? Ach, was glauben Menschen alles? Die glauben, dass der Allah oder der Buddha ist oder andere glauben, dass sie die besten Menschen sind und ein gutes Herz haben und andere glauben an irgendwelche Geister. Das ist interessant. Natürlich, der Glaube macht selig. Aber der Glaube, das Vertrauen zu Jesus, das ist die Röhre, durch die Jesus in deinem Leben wirken kann. Du brauchst den Jesus-Glauben. Darum genügt es nicht, dass man immer sagt, durch den Glauben. Und wir brauchen den Glauben. Nein, welchen Glauben? Wir brauchen den Glauben an den Erretter Jesus. Und die Krone des Glaubens ist die Liebe. Die Jesusliebe ist die Krone des Glaubens. Dich will ich lieben, dich will ich ehren, schönster Herr Jesus. Also nichts ohne dich, du bist der liebste Jesus mein. Und dann will ich sagen, Herr, wirke du in mein Leben durch den Glauben. Das ist die ausgestreckte Hand, durch die der Herr wirkt und meinen Glauben benutzt. Nicht durch mein Tun, sondern die ausgestreckte Hand, dass ich sage, Herr Jesus, ich bin leer wie ein Gefäß, aber ich komme zur Quelle und du musst mir geben. Und auch ganz wunderbar, bis ins hohe Alter leiden wir unter Schuld und im Alter noch viel, viel mehr als in der Jugend. Wir sehen die ganzen Versäumnisse. Was reden wir oft jetzt drüber im hohen Alter? Meine Frau sagt oft, ach, ich hätte doch meinen Eltern noch viel mehr geben müssen. Ich merke jetzt erst, was ich als junger Mensch versäumt habe. Da habe ich gesagt, du hast doch alles getan. Aber es ist ganz gut, wenn der Herr uns zeigt, wir sind unvollkommene Leute. Aber bis zu unserer Todesstunde ist die Versöhnung und die Vergebung durch das Blut Jesu unser ganzer Trost, dass er es vollendet. Und das angefangene Werk bringt er zu Ende, auch deinen Christenstand. Und dass die Gnade dein Leben regiert, dass du es wissen darfst und du darfst die Kraft des Bösen überwinden. Herr Jesus, fühle mich und sie brauchen gar nicht mehr gequält sein, sondern Herr Jesus, du machst es recht. Ich will bloß bei dir bleiben. Jesus, nur alleine sei mein Losungswort. Und das ist bis ins hohe Alter unser Motto. Jetzt wissen Sie, dass in unseren Kirchen ganze Gruppen sind, die sagen, wir wollen nicht so viel von Jesus reden, wir wollen lieber Aktionen machen und heute heißt, wir wollen die ganze Welt verändern. Wenn Sie mich fragen, ich wollte natürlich die ganze Welt zu Jesus bekehren und ich wollte den Teufel abschaffen und ich wollte das Böse besiegen, aber merke schon in meinem eigenen Herzen, es gab nur einen, der der Macht Satans widerstanden hat. Jesus in den Versuchungen, ganz am Anfang seines Wirkens. Und da wich der Teufel von ihm eine Zeit lang. Jesus kann allein auch in deinem Leben den Teufel besiegen. Und die großen Sprüche, die wir machen, Das sind Trugbilder, Fantastereien, große Worte, man soll den Mund nicht so voll nehmen, weil man sich selber unter Druck setzt. Was bleibt denn noch nach Jahren und nach den großen Sprüchen der wachsenden Gemeinden? Ist so viel nur Schwindsucht in den Gemeinden geblieben. Und deshalb ist es verheißungsvoll, wo Sie mit anderen Bibel lesen. Und wenn Sie im Heim bloß noch zu selten sind, immer so schön, wenn ich mit Fritz Laubach telefoniere, der ist in einem kirchlichen Heim und sagt, nicht mal eine, am Sonntag nicht mal eine Predigt wird uns im Radio durchgegeben. Und jetzt sammle ich die vom Nachbarzimmer und wir feiern zu viert das Abendmahl. Macht's doch auch so. Wenn das fehlt, dann bist du berufen, dort mit anderen ein Jesus-Jünger zu sein und den anderen zu sagen, dass Jesus in unserer Mitte sein will, unserem Leben ganz wunderbar, dass wir wachsen sollen und dass auch Jesus etwas Aktives aus unserem Leben macht. Natürlich, dass für unsere Enkel was rauskommt. Wie furchtbar wird das sein in der Ewigkeit, wenn wir uns umschauen und die sind nicht da. Und die haben sie verloren in die Welt und haben Jesus verspielt und ihr Kronenrecht. Wir sagen, Herr, du kannst nur in ihrem Herzen wirken. Darum wollen wir täglich dafür einstehen. Aber Herr, lass mich auch nicht verloren gehen. Ich will doch mit Eifer bei dir bleiben und in deinem Dienste stehen. Darf ich auch noch an ein Wort des Paulus erinnern, da er sagt, das Große ist selbst die Werke, die du vollbringst, die Taten der Liebe und die Opfer, die du gibst und auch die Liebestaten und die guten Werke, was du tust, die hat alle Gott schon bereitet. Wir sind sein Werk. Wir sind ein Werkstück, an dem Jesus arbeitet. Bis zu unserer Todesstunde will er uns immer mehr in sein Bild hineinziehen. Ein großer Missionsleiter in unserem Land, einer großen evangelikalen Mission und Bibelschule, hat Schweres erlebt, wie seine Frau gestorben ist. Ein Sohn hat er verloren mit 7 Jahren. Und dann wissen Sie, wie das ist. Dann kommen die Schwermutsmächte. Das sind Mächte. Ganz schwere Mächte. Und dann war er in einer großen Klinik, Hohemark. Und als erstes trifft er eine Frau und sagt, das hätte ich nicht gedacht, dass Sie hier sind. Da sagt er, warum haben Sie es nicht gedacht? Er hat gemeint, sie seien stärker, sie seien frei von diesen Anfechtungen. Wissen Sie das, dass es niemand gibt, der von diesen Anfechtungen frei ist? Und dann hat er gesagt, ich habe das gebraucht, um dem Bild von Christus gleichgestaltet zu werden, auch seinen Leidensspuren und Merkmalen. Und in meinem Leben hat mich Jesus wieder herausgeholt. Und auch in den Tiefen der völligen seelischen Erschöpfung sind wir sein Werk. Ganz wunderbar. Erzählt er sei immer so gern, dass ein großer englischer Liederdichter, der herrliche Hymnen gedichtet hat, 2-mal so in der Finsternis war, dass er sich das Leben nehmen wollte. Er wurde gerettet und in der Nervenklinik auf einer Parkbank lag ein Neues Testament. Er war ein Christ, aber in diesen Tiefen hat er in einem Brief des Paulus gelesen, er hat uns das herrliche Lied geschenkt, es ist ein Born, draus heiliges Blut für arme Sünder quillt. Weiter kommen wir in unserem Leben nie. Es ist die Krönung unseres Lebens, dass der Herr Jesus sein Blut für uns vergossen hat und dass er das Werk vollendet, in welcher Anfechtung und Leidensnot sie auch sind, der in euch angefangen hat, das Gute, weil du darfst ganz getrost sein, der will es auch bei dir vollenden. Und will dich krönen mit Gnade und du darfst seine Hilfe und seinen Beistand auch erleben. Ja, so herrliche Lieder, die wir haben, die davon singen, Benjamin Schmolk, der in Schlesien in der großen Christenverfolgung von Schlesien war, hat das Lied gedichtet, nicht der Anfang, nur das Ende krönt des Christenglaubensstreit. Ach, getreuer Gott, vollende meinen Lauf in dieser Zeit. Du musst machen. Habe ich dich einmal erkannt, so verleih mir auch Bestand, dass ich, bis ich einst erkalte, also sterbe, Glauben, Liebe und Hoffnung halte. Führ mich auch durch die Zweifel hindurch. Lass mich einem Felsen gleichen, der in Sturm und Wellen steht. Lass mich nicht zurückweichen, wenn mir Not und Tod umfährt. Sei mein Anker, der nicht bricht, sei mein Stern und helles Licht, dass ich nie von dir mich scheide und im Glauben Schiffbruch leide. Es ist gut, ein Christ zu werden, besser noch ein Christ zu sein. Doch den besten Ruhm auf Erden gibt der Herr nur dem allein, Der ein Christ beständig bleibt und bis an sein Ende glaubt, solchen wird mit ewigen Kronen Christus droben einst belohnen. Gib mir, dass ich wie die Rebe, die an ihrem Weinstock hangt, so durch Glauben in dir lebe, bis mein Kampf den Sieg erlangt. Kommt es dann zur letzten Not, so versiegle mir im Tod, was ich hier geglaubt auf Erden, und lass es mir zum Schauen werden. Ja, Herr Jesus, ich möchte mit dir beginnen, bei dir bleiben. Und dann kommt so schön in diesem Philipperbrief, im Kapitel 4, wo der Paulus sagt, ich vermag alles, alles, durch den, der mich mächtig macht. In Christus sein, herrlich, da wollen wir. Und das ist die Kraft ihres Lebens, dass Jesus bei uns ist, unser Herr, der sie erfüllen will mit seinem Geist. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, jetzt danken wir dir für diese Zusage, für diese Verheißung. Wir wollen uns selber nicht in einen Stress bringen. Wir kennen um die Verkehrtheit unseres Lebens. Aber wir wissen, dass du uns erwählt hast, weil du uns verwandeln willst in dein Bild. Immer mehr dorthin, dass wir wachsen auf dich hin und zunehmen. Ja, wir wollen keine Schauspieler sein, wir wollen keine frommen Worte machen, sondern wir wollen immer mehr, dass du uns erfüllen kannst. Und wir sehen in dieser Armut, auch in so viel Leiden, in denen wir stehen und mit dem wir auch begegnen, dass du so viel Freude geben willst, dass wir auch das alles ertragen können mit dir und dass wir siegen können, überwinden können, weil du uns lieb hast und weil du bei uns bist, auch in den Tiefen unserer Not. Deshalb bitten wir auch im Blick auf die Nöte unseres Lebens, die uns bewegen. Wir bitten dich für unsere junge Generation, dass du sie suchst. Wir bitten auch um unsere Gemeinden, dass wieder darum gerungen wird, nicht um große Sprüche und Programme, sondern dass du in unserem Leben Raum bekommen kannst, dass du in uns herrschen kannst und wirken kannst. Und du lässt dein Werk nicht halbfertig liegen, sondern dass wir selig werden mit dir. Amen.